herzlich willkommen, Herr Pohlmann, zu unserem Nachgefragt-Interview. Vielleicht mögen Sie sich uns kurz vorstellen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Horst Pohlmann. Ich habe an der Fachhochschule in Köln, also es ist noch sowas wie Diplomabschlüsse gab, Sozialpädagogik studiert, am Ende auch mit Schwerpunkt Medien und Games. Ich bin seit 2012 an der Akademie der kulturellen Bildung in Remscheid. Da kümmern wir uns um die Fortbildung von Fachkräften im weitesten Sinne aus der kulturellen Bildungsarbeit. Und da geht es natürlich bei mir in der medienpädagogischen Qualifizierung viel um die kindlichen und jugendlichen medialen Lebenswelten. Auch mal zu gucken, was machen die da überhaupt und wo gibt es auch pädagogische Möglichkeiten, das Thema Games auch in, spielpädagogischen Methoden oder anderen kulturellen Fachbereichen unterzubringen.
Welchen Stellenwert hat Gaming im Alltag der Heranwachsenden?
Sehr, sehr großen Stellenwert, würde ich sagen. Sie sind eine, eigentlich Freizeitbeschäftigung, wenn man so will, Unterhaltungsformat natürlich. Es ist natürlich abwechslungsreich, es macht Spaß. Man kann Spielerfolge erreichen, also man kann etwas leisten. Man hat auch Anerkennung für diese Leistung, die man zurückbekommt vom Spiel selber, aber auch von der Gaming-Community, von Freunden, die einfach sehen, wie gut man im Spiel agiert oder wie schlecht, in beide Richtungen natürlich. Ja, man kann immer so schön auf die Hitliste gucken, der Games, die die letzten Jahre so gespielt wurden. Interessanterweise, also eine schöne Quelle dafür vielleicht nochmal vorweg, sind natürlich die Studien vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest, also Kim- und Jim-Studien, die bei den Kindern, aber auch bei den Jugendlichen einfach mal gucken, was sie so tun. Und da wird natürlich auch unter anderem gefragt, was sind denn eure Lieblingsspiele? Und in dieser Tabelle sind einige Platzhirsche dabei, die sich die letzten Jahre kaum verändert haben. Minecraft gehört weiterhin dazu und Fortnite natürlich.
Welche Chancen und Risiken haben denn digitale Spiele vielleicht konkret für die Sozialisation von Jugendlichen und Kindern?
Ja, ich glaube, das Schöne an Computer- und Videospielen ist, dass man viel ausprobieren kann, was im richtigen Leben nicht geht. Und dass man auch Erfahrungen sammeln kann in Wechselwirkungssystemen. Also wenn ich jetzt an typische Wirtschaftssimulationen oder Strategiespiele denke, sind die hochkomplex. Und es ist schon spannend, in welchem jungen Alter Kinder inzwischen in der Lage sind, so ein komplexes System überhaupt zu durchschauen und bedienen zu können. Das sind natürlich Anforderungen, die mittlerweile auch das Berufsleben durchaus bietet. Ne? Das heißt, ich muss in einem bestimmten Beruf, und ich glaube, es gibt inzwischen so gut wie keinen Beruf mehr, der nicht irgendwas mit Computern auch zu tun hat oder digitalisiert ist. Insofern sind das natürlich Kernkompetenzen, die auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, auch für den weiteren Fortgang im Leben.
Wir gehen mal einen Schritt weiter, nämlich wenn man sich ja die Games anschaut, gibt es da auch hier und da mal Werbungen zu sehen. Und wie wirkt der Einsatz von Werbungen in Spielen?
Ja, da muss man sich, glaube ich, angucken, was die Spielehersteller so an Finanzierungsmodellen für ihre Spiele im Kopf haben. Früher war das ja so, man ist einfach in den Laden gegangen und hat eine DVD gekauft. Das heißt, es war ein Einmalkauf, eine Einmalgeldausgabe und konnte das Spiel danach so oft und beliebig häufig installieren und spielen, wie man auch immer nur wollte. Das gibt es inzwischen so gut wie gar nicht mehr. Ja, man kann immer noch Spiele auf DVD im Laden kaufen, aber letztlich muss man sich dann Teile wiederum online runterladen oder man muss auf einer Online-Seite angemeldet sein, einen Account. Dann muss ich natürlich gucken, okay, aber wie verdienen denn dann Firmen Geld mit ihren Spielen, wenn das Spiel zum Beispiel auch kostenlos angeboten wird? Da gibt es recht viele. Free-to-play. Ja, ich kann das einfach runterladen, installieren, völlig egal, ob mobile Spiele oder an stationären Videospielkonsolen oder Computern. Kostet mich erstmal gar nichts, aber es gibt dann Möglichkeiten, im Spiel wiederum Geld auszugeben. Das sind sogenannte Mikrotransaktionen, also Kleinstbeträge. Ich sage jetzt einfach mal 1 Euro oder 50 Cent oder so, also es fällt auch nicht groß ins Gewicht. Aber natürlich, wenn man einmal Geld ausgegeben hat, summiert sich das und unter Umständen gibt man dann viel, viel mehr aus und am Ende des Monats stellt man dann fest, oh je, jetzt habe ich für das ganze Spiel, weiß ich nicht, 100 Euro ausgegeben. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Also das ist schon zum Teil in den Spielen auch so gut versteckt oder psychologisch so gut eingebaut, dass das natürlich gar nicht auffällt, wenn man tatsächlich oft hintereinander Geld ausgibt. Und das wäre dann etwas, was im Sinne des Verbraucherschutzes oder auch Kinder- und Jugendmedienschutzes natürlich mit Sicherheit eine Rolle spielt. Ein so ein verwirrender Aspekt, finde ich, bei vielen dieser Spiele ist, dass Währungen auf verschiedene Arten und Weisen umgerechnet werden. Das heißt, ich kaufe im Spiel irgendwas für meinetwegen 5 Euro, aber im Spiel sind es nicht 5 Euro, sondern es sind 593 Münzen. Aber diese Münzen kann ich nicht direkt einsetzen im Spiel, weil ich muss diese Münzen nochmal in Punkte umwandeln und dann sind meine 5 Euro, die ich am Anfang hatte, mit diesem Umweg über die Münzen bis hin zu dem, was ich dann tatsächlich kaufe, 3-4 verschiedene Währungssysteme, die den eigentlichen Einsatz des Geldes oder die Höhe des Geldes, was ich eingesetzt habe, auch verschleiern. Und das wäre im Sinne des Verbraucherschutzes zum Beispiel ganz klar etwas, was ich deutlich kritisieren muss, weil das kann so nicht gehen, vor allen Dingen nicht bei Kindern und Jugendlichen, die auch mit Geld noch gar nicht vielleicht so reflektiert umgehen, wie wir Erwachsenen das im Idealfall tun können. Also da sind ganz, ganz viele Aspekte drin. Ein Aspekt noch, der vor ein paar Jahren groß in der Diskussion war, sind sogenannte Lootboxen. Das sind Kisten, die irgendwo in Spielen rumstehen und ich weiß als Spieler, als Gamer nicht, was in diesen Kisten drin ist. Wenn ich eine Kiste öffnen will, muss ich dafür Geldeinsatz bezahlen, um dann zu sehen, was in der Kiste drin ist. Da ich das vorher nicht weiß, ist es ein Glücksspiel an dem Moment. Belgien ist zum Beispiel hingegangen und hat tatsächlich den Einsatz von Lootboxen in Games verboten. Jedes Spiel, was in Belgien auf den Markt kommen soll, darf diese Mechanik nicht drin haben. In Deutschland ist man einen etwas anderen Weg gegangen. Es gibt sogenannte Interaktionsrisiken inzwischen bei der Alterskennzeichnung von Computer- und Videospielen. Früher hat man ja häufig auf die Gewaltinhalte geguckt und so. Aber da kommt noch einiges dazu, nämlich genau solche Aspekte des Verbraucherschutzes oder der Bindungsfaktoren, auch in Richtung des exzessiven Spielens oder mit der Befürchtung einer Computerspielsucht. Oder auch genau solche Verkaufsmechaniken, die in Spiele eingebaut werden. Und das sind inzwischen alles Kriterien, die Alterskennzeichnung von Spielen auch nach oben treiben können.
Welche konkreten Tipps würden Sie Eltern geben, die sich Sorgen machen, dass ihre Kinder zu viel Zeit mit digitalen Spielen verbringen?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist ernsthaftes Interesse zeigen an dem, was die Kinder und Jugendlichen da tun. Und ernsthaftes Interesse heißt für mich natürlich auch eine Kommunikationsbasis zu schaffen, wo Kinder und Jugendliche auch bereit sind, sich darauf einzulassen. Alle Endgeräte bieten die Möglichkeit, technische Schutzmöglichkeiten einzustellen, darunter auch die Spielzeiten der Kinder, die dann auch zu einer bestimmten Zeit einfach wo die Spiele zu einer bestimmten Zeit auch einfach abgeschaltet werden. Und bei den Videospielkonsolen zum Beispiel ist es so, dass oben auch ein Counter runterläuft. Also das heißt, die Kinder und Jugendlichen sehen auch ganz genau, in 5 Minuten ist das Spiel zu Ende, weil dann ist meine Spielzeit vorbei. Medienkontingente bieten sich natürlich an, dass man gerade bei Kindern hingeht und sagt, du, weiß ich nicht, das Selbsthaushalten mit Kontingenten spielt ja auch eine Rolle. Sie müssen ja später auch in der Lage sein, ihre Zeit selber einzuteilen, also dass man es irgendwann natürlich auch lockert und auflöst. Aber man könnte zum Beispiel bei Kindern hingehen und könnte sagen, du hast für die ganze Woche, weiß ich nicht, 2 Stunden Medienzeit. Und dann gibt es so einen Vorschlag von Schau hin, der Bundesinitiative, also mit kleinen Gutscheinen zu arbeiten mit 15 Minuten. Und wenn die Kinder jetzt eine Serie sehen wollen, die leider 25 Minuten dauert, dann sind schon 2x 15 Minuten, die sie als Gutschein auf den Tisch legen müssen. Kleiner Trick. Mediennutzungsvertrag ist sehr von Vorteil. Also tatsächlich mit den Kindern und Eltern gleichberechtigt einen Vertrag aufzusetzen. Da gibt es auch Vorlagen im Internet, wo man gar nicht mehr selbst viel formulieren muss, wo dann Absprachen zur Mediennutzung getroffen werden von beiden Beteiligten. Und beide müssen sich natürlich auch an das halten, was sie da unterschrieben haben. Also die Eltern sind genauso verpflichtet, ich sage jetzt mal, die Spielzeitendauer auch einzuhalten, die im Vertrag drinsteht, wie auch die Kinder. Das funktioniert gerade bei jüngeren Kindern sehr, sehr gut. Man kann es dann jährlich oder alle 2 Jahre, wenn die Kinder älter werden, natürlich auch anpassen, wieder eine neue Regel einführen. Und ich sag mal, wenn man als Erwachsener oder als Eltern von der Arbeit nach Hause kommt, erstmal die Tasche in die Ecke knallt und sich vor den Fernseher setzt, ist das auch eine Frage des Vorbilds natürlich für die Kinder und Jugendlichen. Die würden sich nicht vors Fernsehen setzen, aber sie würden YouTube-Videos gucken oder sie würden Computer-Videospiele spielen oder irgendwas tun. Da gehört das Vorbild natürlich genauso dazu.
Vielen Dank für die abschließenden Tipps und auch für das Interview. Danke, dass Sie uns einen Einblick in das spannende Thema Gaming gewährt haben und dass Sie bei unserem Nachgefragt-Interview dabei waren.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.